Ja, ein herzliches Willkommen zum dieswöchigen Goldesel Trader Talk. Am Freitag, den 16.09. schon wieder die Hälfte vom September rum. Unglaublich. Weiterhin in einer nicht gewohnten Besetzung. Michi befindet sich ja immer noch in den Flitterwochen in den USA. Erneut habe ich die Ehre, mit dir, Christian, circa die nächste Stunde zu verbringen. Wir lassen die Woche Revue passieren. Es gibt ja einiges abzuarbeiten. Meine Liste ist prall gefüllt. Zunächst aber mal noch, seit letzter Woche wissen wir ja, Lieblingszeitschrift Wendy, Lieblingsessen Spaghetti ohne Soße. Möchtest du uns noch ein paar mehr Insights über dich verraten?
Ach, was möchtest du wissen? Also erstmal hallo in die Runde. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ansonsten, was kann ich über mich erzählen? Vielleicht Hobbys noch. Handys von Freunden auf Chinesisch stellen ist ein klassisches Hobby. Ansonsten eigentlich sonst nur langweilige Sachen, alles rund ums Börse, rund ums Thema Börse und Aktien. Ansonsten gibt's, glaube ich, nicht viel mehr.
Okay, klingt gut, klingt gut. Ja, bevor wir in die Tiefe gehen und ich vergesse, der Disclaimer an der Stelle, wie immer, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung. Ihr handelt auf eigenes Risiko. Und wenn wir über Aktien sprechen, können wir in den Titeln auch Positionen halten. Ja, letztendlich Wochenfazit, wie gewonnen, so zerronnen oder noch schlimmer, hätte man sich auch sparen können, oder?
Ja, das absolut. Also gut, Verbraucherpreise haben dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist weiter einfach ein extrem schwieriges Umfeld, ne? Das muss man einfach weiter sagen. Jetzt nach gestern sieht es halt noch ein bisschen schlechter aus. Ich bin gespannt. Heute haben wir den großen Verfallstag. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber in Summe, es bleibt einfach ein sehr nervöses Umfeld. Also man merkt, dass weiterhin auf Nachrichten extrem reagiert wird. Es ist ein sehr, sehr nervöses Umfeld und der Anlagehorizont bleibt aufgrund dessen einfach extrem kurzfristig.
Ja, es gab ja wieder diese 4 Tage Sorglosigkeit an einem Stück nach oben, ohne irgendwie eine kleinste Zwischenkorrektur, und dann wiederum mittwochs kamen die Inflationsdaten. Jetzt kommt gerade, dass wir ein kleines Echo haben. Okay. Ich mache dich mal noch ein bisschen leiser. Wenn ich jetzt rede, ist dann immer noch ein Echo?
Also ich hör kein Echo, weder bei mir noch bei dir, muss ich sagen.
Okay. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Gebt gerne nochmal Rückmeldung hier in Discord. Es ist besser geworden. Okay. Ja, letztendlich die Verbraucherpreise, sie lagen ja ein wenig über den Erwartungen, aber auch nicht wirklich krass. Also die Prognose waren 8,1% für August. Wir sind dann letztendlich bei 8,3% rausgekommen. Und was darauf folgte, war halt echt wieder heftig. Nasdaq fast 6% runtergerissen. Und vor allem diesmal waren es ja eher die Big Caps aus dem Tech-Sektor, die Verliererliste mit angeführt haben, statt die kleineren Small- und Mid-Caps, die ja erfahrungsgemäß eigentlich immer viel sensibler auf solche Notenbank-Events reagiert haben, weil sie ja letztendlich auch zinssensibler sind. Ja, oft sind die Gewinne eher noch in der Zukunft und aufgrund dann auch höherer Diskontierungssätze, ja, ist dann der Gegenwartswert letztendlich auch niedriger von den Zahlungsströmen der Zukunft. Und da hatte man eben eher immer ein anderes Bild. Die Aktien sind ja auch deutlich früher in den Korrekturmodus gewechselt. Ja, die ganzen ARK-Aktien oder halt, ja, kleinere Small- und Growth-Werte, die haben sich eher gut gehalten. Und was man eben gesehen hat, Google, Microsoft, Amazon minus 7% an dem Tag. Und die Tendenz hat sich ja eigentlich jetzt auch gestern wiederum fortgesetzt, sodass man sagen kann, aktuell ist eher so ein bisschen die Gefahr ausgehend eben von den Big Caps. Sehen wir da möglicherweise eben nochmal eine weitere Welle. Chipsektor auch weiter schwach, die Schwergewichte Nvidia, AMD, Qualcomm, TSM. Also ja, sieht in der Breite nicht gut aus. Es gibt so ein paar Lichtblicke. Solarsektor zeigt Kursstabilität. Reisesektor war die letzten 2 Tage eigentlich auch recht stark. Norwegian Cruise, Airbnb. Aber so wirklich viel kann man da eben auch noch nicht drauf geben. Man sieht auch, wie schnell dann so ein Breakout wieder abverkauft wird. Also man hat sehr viele Divergenzen gerade und es ist immer noch so eine Art Richtungssuche, weil der nüchterne Blick wiederum auf die Indizes, das sieht auch jetzt nach dem Mittwoch wieder richtig angeschlagen aus. Mittwoch war ja wieder so ein klassischer Distribution Day, das heißt Abgabe, Kursverluste größer 3% unter erhöhtem Handelsvolumen. Wir sind wieder eigentlich unter die wichtigen Supportzonen gerutscht und hängen jetzt so ein bisschen eigentlich genau in der Mitte, ausgehend von dieser Rallye, die ja, Moment, muss ich nochmal kurz reinschauen. Wann ist sie gestartet? Mitte Juni, dann gab es ja das Ende so Richtung 200-Tage-Linie. Ja, das war Mitte August und jetzt sind wir genau mittendrin. Nächste Woche haben wir dann die Notenbank-Sitzung. Aktuell ist so, 76% der Marktteilnehmer rechnen mit einer Erhöhung um 75 Basispunkte. 24% mit einem großen Zinsschritt um 100 Punkte, sprich 1%. Gestern oder vorgestern waren es noch mehr Leute, die eigentlich den großen Schritt erwartet haben. Ja, es ist die Frage, was wird passieren? Ja, kommt der kleine Schritt? Reicht es dem Markt? Oder was passiert, wenn der große Schritt kommt? Geht dann die Zinsangst noch weiter nach oben? Letztendlich bietet alles gerade sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Oder wie siehst du die Sache? Hast du einen logischen Ansatz?
Ja, das ist das Schwierige. Also ich meine, die Sachen kann man schon einordnen, aber das Schwierige ist, wie du richtig gesagt hast, die Interpretation. Also ich finde, fast alle konjunkturellen News, gerade aus der USA, kann man in beide Richtungen interpretieren. Also in die eine Richtung geht es immer in Richtung Wirtschaft. Ist das jetzt gut oder schlecht für die Wirtschaft? Das ist meistens relativ eindeutig. Und dann aber direkt der zweite Weg, den du argumentieren kannst, ist halt, bedeutet das jetzt eine noch straffere Geldpolitik, also eine höhere Leitzinserhöhung oder nicht? Und das ist dann halt immer das Widersprüchliche, ne? Das heißt, du merkst ja dann auch die extrem volatilen Marktreaktionen. Wenn es steigt, dann wird in die eine Richtung argumentiert und wenn es fällt, sofort in die andere Richtung, obwohl die News genau die gleiche war. Also das ist halt einfach extrem schwierig zu packen gerade, finde ich zumindest. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Gründe, warum der Markt so nervös ist aktuell oder so extreme Ausschläge nach oben und unten zeigt. Und der zweite Grund ist, bin ich auch voll bei dir, wir sind halt so ein bisschen in der Mitte aktuell von der letzten Aufwärtsbewegung. Tendenz jetzt eher nach unten gerichtet, gerade so auf den S&P geschaut, wenn wir da die 3.880 Punkte nach unten verlassen, was jetzt im Future der Fall ist, dann geht's halt auch schnell wieder Richtung 3.7. Also es ist, es ist ein schwieriges Marktumfeld. Ich glaube gerade, wir haben die Saisonalität mit dem September, wir hatten die Verbraucherpreise. Hier schaue ich meistens in letzter Zeit immer lieber, anstatt auf die reinen oder übergeordneten Verbraucherpreise, eher auf die Kernrate und dann auf die Sektoren darunter, wo sich die Preise noch erhöhen. Kernrate war zum Beispiel doppelt so hoch wie prognostiziert. Also anstatt 0,3% plus war die letzte Kernrate jetzt diese Woche bei plus 0,6%, also schon deutlich drüber. Ich glaube, das ist auch ein bisschen entscheidender. Die rechnet ja im Prinzip immer die Energie- und Lebensmittelpreise raus, also das, was extrem schwankt.
Das wird wahrscheinlich reingehauen haben, gell? Dass die halt doppelt so hoch ausgefallen ist, wie letztendlich erwartet wurde.
Genau, glaube ich schon. Also darauf, ich glaube, seit den letzten ein, zwei Veröffentlichungen schauen mehr Leute darauf, gerade in den USA, weil das andere ist extrem verwässert. Also da ist natürlich gerade die Energiekomponente, die im Moment halt voll in die ein oder andere Richtung reinschlägt, je nachdem, wie es war. Und auch mit dem Vorjahresvergleich ist das ein bisschen sauberer und konstanter. Deswegen, ich glaube, darauf zu schauen, macht schon Sinn. Und dann, ja, wie gesagt, die große Frage, was macht die FED nächste Woche? Ich sehe gerade hier gibt es sogar so einen Countdown, in 5 Tagen und 9 Stunden ist es soweit. Von daher bleibt auf jeden Fall spannend. Tendenz geht Richtung die 0,75, wie du es auch gesagt hast. Ja, es bleibt spannend und dann vor allem zu sehen, wie der Markt reagiert. Also ich glaube, im Vorfeld jetzt groß in den Markt reinzugreifen, auf die eine oder andere Richtung, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg oder birgt zumindest ein sehr hohes Risiko. Von daher, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, ja.
Ja, was man ja sagen kann grundsätzlich, der Pessimismus ist wieder relativ hoch. Auch dieses Fundmanager-Survey, diese Umfrage unter den Institutionellen. Also man sieht eigentlich schon wieder, dass die Stimmung ins Negative kippt. Und irgendwo ist das ja mit der beste Nährboden zu sagen, okay, so richtig der negative Überraschungseffekt, den haben wir womöglich doch nicht mehr. Und je extremer es halt nach unten geht, desto mehr Bereitschaft musst du eigentlich zeigen, so die ersten positiven Signale schon wieder denen zu folgen. Ja, so lief es eigentlich die letzten Wochen. Dieser richtige Ausverkauf, der will ja einfach nicht mehr letztendlich passieren. Da müsste irgendwas, irgendein schwarzer Schwaneffekt irgendwie müsste, müsste ja noch über den Ticker kommen. Ich meine, was jetzt diese Woche auch gemeldet wurde, ist der US-Häusermarkt. Der Zinssatz für die 30-jährigen Hypotheken in den USA ist ja zum ersten Mal seit November 2008 auf über 6% gestiegen und hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Also der US-Häusermarkt ist ja, oder Immobilienmarkt in den USA ist ja ein bisschen komplexer. Ist nicht so einfach zu durchschauen, aber was ja ein großer Unterschied auch zu uns ist, dass ja viele einfach diese flexiblen Kredite haben, ohne eine feste Verzinsung über einen gewissen Zeitraum, sondern der eben direkt an gewisse Anleiherenditen gekoppelt ist. Und die sind natürlich jetzt drastisch nach oben geschnallt, wovon letztendlich dann auch die Verbraucher eben direkt betroffen sind. Und wenn man eben auch mal schaut, allgemein auch gerade dieser Hauspreisindex von hier Case-Shiller, sind wir auch schon deutlich über dem Niveau zum Beispiel zu Lehman-Zeiten. Ja, also das muss noch nichts heißen, wenn man auch so ein bisschen den Immobiliensektor sich anschaut in Form von Aktien und Sektoren am US-Markt, dann ist da jetzt auch noch keine wirkliche Alarmglocke an. Aber ich könnte mir halt schon gut vorstellen, wenn irgendwie noch was passiert, dann eher aus dem Immobiliensektor raus, und das könnte dann wirklich mal noch so eine finale Welle nach unten hin einleiten. Ja, so ein schwarzer Schwaneffekt aus dem Bereich heraus. Aber ansonsten muss man sagen, ja, wenn der Pessimismus eben schon ein gewisses Niveau erreicht hat, dann hast du eben kaum noch oft diesen negativen Überraschungseffekt. Und das ist ja auch das große Problem, sage ich mal, der ganzen letzten Wochen und Monate. Wir haben immer wieder recht schnell einfach diesen hohen Pessimismus.
Ja, wobei, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinschaut, finde ich. Also, wenn du dir so ganz einfache Faktoren, die ja relativ schnell mitlaufen, wie so ein Volatilitätsindex oder ähnliches anschaut, den kann man ja auch immer in Grenzen dafür verwenden, da sind wir halt auch noch ziemlich im entspannten Bereich fast. Also, er steht jetzt bei knapp unter 28. So die letzten Hochs, wenn man sich dieses hier anguckt, die waren so um die 35 rum. Also da haben wir auch noch ordentlich Luft. Man sagt ja so im Prinzip, Pi mal Daumen, alles über 30 ist schon so ein bisschen der ängstlichere Modus. Also auch da sind wir noch nicht mal über die 30 gesprungen. Also das spiegelt auch so ein bisschen den aktuellen S&P wieder, wo wir stehen. Also ich finde schon, um da jetzt irgendwie zuzulangen, dann bei mir zumindest, da müsste es zumindest mal wieder Richtung näher Richtung den Verlaufstiefs gehen. Und auch so beim WIX möchte ich dann halt schon irgendwie Kurse auch wenigstens, weiß nicht, um die 33 oder ähnliches sehen, um jetzt wirklich so ein bisschen Angst oder Panik zu sehen im Markt, weil es ist sehr gestreut, ne? Also du hast die Big Cap schon angesprochen. So einzelne Meldungen kommen wir gleich auch nochmal zu. Thema Gewinnwarnung, wie wir es jetzt bei Kion oder FedEx hatten, schlagen natürlich auch voll nach unten mit rein. Aber so in der Breite halt irgendwie noch nicht, dass man so wirklich von Panik oder Angst spricht, wo man jetzt beherzt zugreifen kann, finde ich zumindest.
Ja, also ich wäre da voll bei dir. Wir können gerne da nochmal die Tiefs anlaufen, gerade in Bezug auf die großen US-Indizes. Die Frage ist halt, passiert es? Ja, das ist ja so die Divergenz. Oft lässt es ja dann einfach der erhöhte Pessimismus schon einfach nicht mehr zu.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt so genau in der Mitte. Letztendlich bleibt nichts anderes übrig, auf neue, klare Signale zu warten, weil so diese Ansätze, auch im Reisesektor die letzten zwei Tage, man sieht ja auch, wie schnell es dann wieder in sich zusammenfällt. Oder ja, der Solarsektor, der hält sich sehr, sehr stark. Referenzindex ist THN. Und da gibt es einige Aktien angeführt, diese Maxeon Technology heißt sie, glaube ich, MAXN ist das Kürzel.
Ja.
Ja, das sieht sehr, sehr stark aus, aber die Frage ist ja auch immer, wie komme ich hier vernünftig in so eine Bewegung rein? Und das ist halt gerade teilweise fast nicht möglich. Ja, die Bewegungen starten irgendwie aus dem Nichts. Am nächsten Tag gibt es sofort die Anschlussgewinne. Das ist keine Chance irgendwie da, unter vernünftigem Chance-Risiko-Verhältnis den Einstieg zu finden. Und ja, sage ich mal, bis jetzt hält sich der Solarsektor, ist auf jeden Fall ein starkes Statement. Aber das kann auch ganz schnell jetzt eben erneut nach unten wegkippen. Also man kann eigentlich gerade nur das Ganze zur Kenntnis nehmen, beobachten, aber wirklich darauf jetzt neue Trades eingehen, da fehlt mir komplett die Bereitschaft.
Ja, bin ich auch bei dir. Solar ist definitiv ein Ausrufezeichen dran zu setzen. Gehört auf die engste Watchlist, finde ich auch. Bei Enphase habe ich noch eine Mini-Position mittlerweile. Die habe ich noch. Ansonsten, ja, es ist wirklich schwierig zu packen. Gehört mehr auf die Beobachtungsliste. Kann weiterhin in beide Richtungen gehen, aber könnte so ein Vorbote sein. Also hier liegen die Tiefs ein bisschen weiter zurück. Und danach haben wir eigentlich immer höhere Tiefs gebildet. Das sieht schon so ein bisschen charmanter aus. Plus, wir haben halt ganz gute Katalysatoren, ne? Du hast das Klimapaket aus den USA, wo ordentlich gepusht wird seitens der Regierung. Das ist gerade in den USA immer sehr wichtig. Du hattest sehr gute Zahlen, jetzt gerade bei einer Enphase zum Beispiel. Du hast schon ziemlich, ja, viel Rückenwind. Gehört auf jeden Fall auf die Watchlist, diese Titel. Und dann ist halt so, wenn der Markt dann, man hat es ja auch letztens schon gesehen, als die Nasdaq da fast 6% runtergerauscht ist nach den Verbraucherpreisen. So eine Enphase hat es jetzt extrem gut gehalten. Da ist relativ wenig passiert. Jetzt gab es auch nochmal, gerade auf Enphase speziell, mehrere Insider-Verkäufe, die würde ich aber allerdings ein bisschen relativieren. Ich glaube, das ist ein Vergütungsmodell. Zumindest passiert es immer quartalsweise. Der CEO hat jetzt, den Namen spreche ich nicht aus, könnt ihr gerne nachschlagen, das traue ich mich nicht. Ich glaube, schon wieder 10 Millionen an Werten abgestoßen. Ich glaube, letzte Woche war es zuletzt auch 24 Millionen. Das sind Riesenpakete, aber muss man relativieren, zum Teil Optionen. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen an der Vergütung oder Boni-Modell mit dran, weil es immer genau quartalsweise passiert bei ihm. Aber ja.
Vielleicht will er auch ein neues Boot, wer weiß, gell?
Ja, die sind auch teurer geworden. Den trifft die Inflation genauso.
Genau, Spaß beiseite. Ja. Ja, also in Bezug halt auf die Big Caps, Google, Microsoft, wenn da echt nochmal so eine Welle nach unten, ich finde immer so das gute Bild, Wochenchart, 200-Tage-Linie, gerade bei Google war das eigentlich auch ein schönes Niveau in Zeiten des Corona-Graphs, wo die Aktie dann wiederum Halt gefunden hat. Das wären schon sehr, sehr attraktive Niveaus, wo man eigentlich sagen kann, mit solchen Aktien, das ist so, das sind echt Basiswerte im Technologiebereich und das sind dann schon Chancen, wo man, also wo ich dann echt auch zulangen würde auf Sicht von, ja, im Endeffekt einigen Monaten. Letztendlich Google dominiert ja eigentlich diese ganze Internetwelt. Microsoft auch, ja, fest etabliert in den ganzen, im ganzen Windows-Ökosystem. Also, das ist halt, man muss es ja eigentlich immer als Chance sehen, ja. Es ist eine schwierige Phase gerade, keine Frage. Ich komme selber letztendlich depottechnisch auch nicht wirklich nach vorne. Das, was du gewinnst, verlierst du auf der anderen Seite wieder. Aber unterm Strich geht's gerade darum, ja, das Depot zu stabilisieren, durchzuhalten, weil es wird doch irgendwo alles günstiger. Und ja, die guten Phasen, die kommen und dafür musst du halt weiter deine Liquidität zurückhalten und jetzt auch nicht zu schnell das Pulver eben verschießen. Ja, dafür ist die Lage noch zu indifferent. Es gibt verschiedene Ansätze. Du kannst beginnen, jetzt schon die ersten Tranchen zu kaufen. Aber ja, wenn ich mir so die Bilder halt von den zwei genannten Aktien anschaue, dann bin ich da jetzt aktuell eher nochmal ein bisschen vorsichtig.
Ja,
aber spannend. Also das sind Riesenchancen.
Ja, also ich glaube, muss man ein bisschen trennen. Ich glaube, mittel- bis langfristig, absolut. Google hast du angesprochen, auf jeden Fall. Ist mir meine Position im Langfrist auch noch zu klein, würde ich auch. 200-Tageslinie im Wochenchart finde ich auch sehr, sehr interessant, würde ich auch definitiv zugreifen. Microsoft genau das gleiche Spiel, finde ich auch sehr spannend. Ich finde sogar so eine Adobe, kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Nach dem Absturz, wenn es da noch ein bisschen weiter runter geht, finde ich das auch spannend. Das sind so Titel, das ist dann halt mittellang bis langfristig schon echt sehr spannend und ich glaube, da kann man schon eine ganz gute Rendite einfahren bei diesen, ich sag mal, soliden Basisinvestments. Was Trading angeht, also kurzfristigen Bereich, da ist es halt wirklich auch, da bleibt halt dabei, auf kurzfristigere Bewegungen aktuell zu setzen, ne? Da kannst du jetzt noch nicht irgendwie hingehen und die Trends großartig spielen, beziehungsweise es ist schwer reinzukommen und da laufe ich weiterhin am besten, das meiste zumindest Intraday irgendwie abzuwickeln. Alles, was man versucht, länger liegen zu lassen, das ist schwierig in dem aktuellen Marktumfeld, finde ich.
Definitiv. Bleibt extrem anspruchsvoll. Eigentlich gefühlt, das ist so mit das anspruchsvollste Jahr, was ich eigentlich ja erlebt habe in den letzten 10 Jahren. Du hast so viele Einflussfaktoren, sehr, sehr viele Interpretationsspielräume, keine wirklichen Phasen, die mal diesen wirklichen Ausverkauf zulassen, dass du auch mal beherzt irgendwie rebound-technisch reingreifen kannst oder dass einfach mal kurz auch diese Bereinigung stattfindet. Es ist sehr zäh und letztendlich haben wir das ja jetzt eigentlich schon monatelang, dieses Umfeld. Also ist sehr, sehr zehrend. Die Phasen gehören leider dazu, aber es gilt es halt einfach zu akzeptieren und je nach Trading-Stil ist es dann halt eine Phase, wo du dir einfach sagen musst, es ist nicht dein Markt unbedingt. Immer wieder kann man ein bisschen was versuchen, aber im Großteil Cash halten und ja, warten einfach, bis sich das Umfeld möglicherweise nochmal verschlechtert und es kommt nochmal zu einer finalen Welle nach unten oder eben es weiter konstruktivere Ansätze gibt. Ja, ich meine, in den Indizes kann man immer noch so ein bisschen mit so einer Bodenbildungsumkehrformation argumentieren, aber die müsste dann halt erst auch mal letztendlich bestätigt werden. Ja, kommen wir vielleicht gleich mal zu Adobe. Die hat es ja gestern ordentlich zersägt, anders kann man das ja nicht sagen. Und wenn man sich das Volumen anschaut, also
das Volumen ist echt heftig. Also ich mal rausgezoomt. Ich glaube, das letzte Volumen war irgendwie 2010, 2011, was in der Höhe war. Also schon Wahnsinns-Volumen-Peak zu sehen. Hintergrund ist ja die Übernahme. Ja, wie spricht man es richtig aus?
Trau dich.
Figma mit G geschrieben, muss man natürlich dazu sagen.
Ganz wichtig, mit G geschrieben, ja.
Ganz wichtig. Ja, ich glaube halt, der Bewertungsansatz ist halt das Problem, was der Markt sieht. Also erstmal, es gab natürlich auch Earnings. Ich glaube, das können wir schneller abspielen. Waren aus meiner Sicht solide, muss ich sagen. Und dann kam halt die News, dass man das Unternehmen übernehmen möchte zu einem Wert von, ich glaube, rund 20 Milliarden US-Dollar. Ja, und das ist halt ungefähr Pi mal Daumen der 50-fache Umsatz. Ne? Das ist natürlich schon ein heftiges Bewertungsmultiple, was man da ansetzt, gerade in der aktuellen Marktphase nicht mehr so oft gesehen. Und ich glaube, das hat den Markt einfach so ein bisschen überrascht. Zu Recht aus meiner Sicht, ist natürlich ziemlich teuer. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegeteilt. Also die Bewertung finde ich auch extrem, die da abgerufen wird oder die man da bezahlt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, das Management bisher genießt schon relativ hohes Vertrauen und im Zweifel wissen die, glaube ich, besser, was man macht, als was man jetzt zumindest auch, wenn man nicht in dem Bereich unterwegs ist, was man dafür zahlt und was dafür vielleicht auch nur für ein Potenzial hinterhängt, wenn man das Unternehmen, ich sag mal, in die Adobe-Welt integriert. Ist so ein bisschen schwierig zu packen, finde ich, was da wirklich für ein Potenzial ist. Aber ich glaube, das ist könnte halt auch eine Chance sein, diese Reaktion jetzt. Ich finde es schon heftig, vor allem die Zahlen waren echt solide. Ich finde, wenn es nochmal einen Ticken weiter rutscht, irgendwie Richtung 260 rum, 260 Dollar, finde ich das schon ziemlich, ziemlich spannend. Vielleicht sogar einen Ticken höher, 280. Finde ich das eigentlich schon fast spannend für einen Einstieg, muss ich sagen. Auch wenn das Bewertungsmultiple jetzt so heftig hoch ist.
Weißt du, woran es mich ansatzweise erinnert? Damals, als Facebook Instagram übernommen hat für 1 Milliarde und es bei einem Unternehmen mit 13 Mitarbeitern.
Ja.
Da hat auch jeder den Kopf geschüttelt. Wie kann man nur so einen Preis zahlen für so ein Unternehmen? Und im Nachhinein hat es der beste Deal überhaupt. Ich meine, die Figma mit G geschrieben, kann ich jetzt nicht wirklich einordnen. Ja, aber einfach nur mal ansatzweise so eine kleine Parallele damals zu der Instagram-Übernahme und ja, in Zeiten der Inflation, was damals 1 Milliarde war, ist eben heute das Zigfache davon, ne?
Ja, ich meine, Adobe an sich hat jetzt, wie viel gestern, 17% oder so eingebüßt fast, das sind 30 Milliarden an Unternehmenswert.
Total.
Das ist halt schon heftig. Dazu kommt die Übernahme, das ist natürlich schon wirklich, wirklich extrem. Ja, Es ist echt schwierig, aber es kann halt, wie du auch sagst, es kann halt auch eine Chance sein. Ich bin echt gespannt,
ja, wie der Markt heute reagiert. Langfristig bleibt es für mich eine hochattraktive Aktie. Also wir können hier einfach von einem astreinen Qualitätswert sprechen mit einem ordentlichen Burggraben, das, was sich Adobe aufgebaut hat in diesem Ökosystem. Das braucht die digitale Welt letztendlich und ich sehe es definitiv als Chance. Das Volumen halt gestern, man muss ein bisschen aufpassen. Also das war schon außergewöhnlich hoch. ich würde eher mal sagen, kurzfristig überwiegt noch so das Risiko nach unten, aber so die ersten Bereiche 280 beziehungsweise so 260 US-Dollar, das war ja so die letzte Base, von der auch dann die Aufwärtsbewegung gestartet ist, beziehungsweise ja. Das Corona-Tief war bei 255 US-Dollar, also alles in dem Bereich, da kann man schon mal anfangen, eine erste Tranche zu packen, weil selbst wenn die Übernahme jetzt ein bisschen überteuert war, das Kerngeschäft läuft ja bei Adobe, machen wir uns nichts vor.
Die kriegst du nicht raus und vor allem, sie haben das Abo-Modell ja auch perfektioniert, muss man sagen. Sie können mit der Marge und den Preisen relativ spielen, sind relativ robust, sind jetzt weniger beeinflusst von all den Sachen, die draußen in der Welt so passieren. Und ich glaube, die kriegst du gerade aus den Agenturen und Co. einfach nicht raus. Und selbst in der Krise glaube ich nicht, dass viele Unternehmen, sieht man jetzt ja auch in den Zahlen, irgendwie so ein Abo kündigen und dann wieder rein wollen zu höheren Preisen. Also ich glaube, du hast die da schon, ist halt extrem solider Wert. Und ich finde es halt echt dann irgendwann auch wirklich spannend, wie du auch gesagt hast.
Ja, also muss man definitiv als Chance sehen, kurzfristig, ja, würde ich sagen, ja, überwiegen halt noch die Risiken, aber solche Titel muss man sich auf seine Watchlist packen und das sind auch Qualitätswerte irgendwo, wo man antizyklisch zuschlagen kann, zumal ja auch das Zahlenwerk an sich stimmig war, ja, also negativ, ich meine, Umsatz war ja leicht unter den Erwartungen, aber am meisten sauer aufgestoßen hat halt diese Übernahme von Figma mit G geschrieben, ja.
Ja, absolut.
Ja. Kommen wir vielleicht zu ein paar weiteren unschönen Entwicklungen in dieser Woche. Kion, das war ja auch ja, eine ordentliche Gewinnwarnung, muss man sagen. Hat es in sich gehabt. Wenn man so ein bisschen den Kursverlauf sich anschaut, muss man eigentlich fast sagen, da wussten einige schon ein bisschen mehr. Mhm. Die Aktie war davor auch schon auffällig schwach.
Das war schon sehr auffällig, ja, das stimmt. Ich meine, davor gab es halt so ein bisschen Managementverlust auch aufgrund der letzten Aussagen in den Quartalsberichten. Das fand ich auch eher ziemlich schlecht und mau, muss man wirklich sagen.
Ja. Q3 richtig schlecht, ja, man rechnet mir letztendlich mit einem EBIT-Verlust von 100 ja. bis 140 Millionen. Gesamtjahresprognose wurde gekappt und es fehlt halt auch letztendlich die komplette Visibilität nach vorne. Und das mögen ja Börsianer letztendlich überhaupt nicht. Also die Probleme sind da. Lieferkettenstörungen, Fachkräftemangel, allgemein gestiegene Kosten, die man nicht so weitergeben kann. Sehr unschön. Und man sieht eben auch, obwohl so eine Aktie sich im Vorfeld ja auch schon, ja, die kam ja Anfang des Jahres, stand die noch über 100. Mhm. Und obwohl sie sich letztendlich schon mehr als gedrittelt hat, ging es ja dann am Tag danach, die Gewinnwarnung kam ja nachbörslich, Aktie kam morgens in minus 10% rein und ging ja dann an der Spitze nochmal auf minus 30%, ja, mhm. auf Tagesschlussniveau ging sie aus dem Handel, brachiales Volumen, gestern gleich nochmal minus 7% draufgepackt. Heute finde ich das erste Mal spannend. DAX ist ja vorhin auch an der Spitze mit über 1% im Minus gewesen und die Aktie hat gar nicht mehr so wirklich drauf reagiert und oft Tag 2 beziehungsweise Tag 3 nach so einer Prognosesenkung, je nachdem, ob sie am selben Tag kommuniziert wird, morgens oder eben am Vorabend, ist es ja auch kein schlechter Zeitpunkt, ja, dass zumindest mal so eine kurze Gegenbewegung sich einstellt. Also ich habe mir meine Position heute geholt im Bereich 22, mal schauen, ob es hält, gerade so diese Divergenz, Gesamtmarkt recht schwach, gut, wir haben Verfallstag, aber dennoch, man sieht so ein bisschen, der Abgabedruck hat nachgelassen, aber im Endeffekt ist es in erster Linie ja ein Trade auf eine kleine Gegenbewegung, also ich habe hier nicht die Illusion, dass hier irgendwie eine krasse V-Erholung oder so einsetzt, weil das Vertrauen letztendlich ist erschüttert und Kion muss jetzt da erstmal auch wieder beweisen, ja, dass man wieder irgendwo an die alten Erfolge anknüpfen kann. Gestern gab es noch den ersten Insider-Kauf, glaube über 100.000. Das ist natürlich, wäre schön zu sehen, wenn da jetzt noch mehr kommt auf den aktuellen Niveaus. Irgendwo bleibt die Story drumherum spannend, aber das war jetzt schon ein herber Rückschlag. Wie siehst du die Sache?
Ja, absolut. Also ich meine, du weißt, ich bin kein Fan von dem Unternehmen, war ich noch nie. Es gab halt eine extreme Sonderkonjunktur, gerade nach dem Corona-Crash. Man muss die Extremen dann auch, finde ich, so ein bisschen relativieren. Also man kann halt auch von einem Extrem sprechen, wenn wir uns Corona-Crash bis zum Hoch im November angucken, plus 214%. Das relativiert auch den Absturz so ein bisschen, finde ich. Und dann hat man es im Prinzip halt auch irgendwie auch in den Zahlen schon zumindest andeuten können. Gerade so Thema Cashflow kann man sich bei Kion ganz gut angucken. Hast du im ersten Quartal das Ergebnis schon gesehen, minus 437 Millionen. Im zweiten Q2 waren sie jetzt auch bei minus 166 Millionen Euro. Das ist halt schon dramatisch schlecht, muss man sagen. Davor gab es die Sonderkonjunktur. Man hat es im Q4 gesehen, da waren es noch plus 400 Millionen. Also man sieht halt einfach, dass die komplett rausgenommen wurde und jetzt sogar die negativen Effekte voll einschlagen. Ja, also ich habe jetzt weder im Trading noch irgendwie in sonst irgendeinem Depot was gemacht, muss ich sagen. Ich finde es auch, diese Drei-Tages-Regel ist ja gerade so im Amiland sehr beliebt. Three-Days-Rules nennen die das da und funktioniert auch oftmals echt gut, was Rebounds nach so heftigen Reaktionen angeht. Trading-Gesichtspunkt bin ich bei dir, kann man auf irgendwie Tagesschlusskurs absichern, alles okay. Ja, also mittel- bis langfristig bleibe ich da komplett außen vor, da würde ich zumindest erstmal vernünftige Quartalszahlen und vielleicht sogar auch irgendwie einen Managementwechsel sehen wollen, weil die überzeugen mich halt einfach gar nicht, finde ich katastrophal, die Kommunikation, dann immer, ich glaube, diese relativ aus meiner Sicht Bullshit-Aussagen auch oder schwammigen Formulierungen, ja, soll alles besser werden und wir arbeiten dran, aber ohne konkrete Sachen oder entweder Maßnahmen oder Zeiträume zu nennen, finde ich das halt relativ schwach und ich glaube, davon sind viele Anleger halt auch einfach dann enttäuscht und genervt von diesem Vorgehen. Das war in den letzten Quartalsberichten schon so. Deswegen auch die Entwicklung zuvor wahrscheinlich. Und ja, das im Prinzip zu Kion. Ansonsten vielleicht ja noch ein Punkt noch. Ich meine, der große Anteilseigner bei Shape Power heißen sie, glaube ich, aus Asien. Ist halt auch die Frage, ne? Kann auch in beide Richtungen gehen. Stocken die nochmal auf als positives Zeichen oder haben die langsam auch keine Lust mehr aufs Management oder auf das Unternehmen? Weiß ich nicht. Ist halt aus meiner Sicht ein weiterer Risikofaktor, den man definitiv im Blick haben sollte.
Ja, das ist auch nochmal echt ein guter Punkt, genau mit der Beteiligung der Chinesen. Und ja, grundsätzlich, es ist halt kein klassischer Rebound im Sinne, wir haben hier einen schwachen Markt und quasi ein gesundes Unternehmen, was hier abgestraft wird, sondern es sind hier halt wirklich schlechte Unternehmensnachrichten im Spiel und das ist dann eher der Griff ins fallende Messer und davon sollte man in der Regel Abstand nehmen, weil ja, diese Entwicklung hat Nachwirkungen. Man sieht ja, die Analysten tun ihre Kursziele nach unten hin anpassen. Gerade in der Phase kann da nochmal ordentlich Abgabedruck draufkommen. Das war zum Beispiel gestern der Fall. Und ja, Erholung ja, aber mehr auch nicht erstmal, würde ich auch sagen. Ja. Ja, About You hat am gleichen Abend ja auch noch die Prognose gesenkt. Also Q3 wird anspruchsvoll.
Absolut. Ja, es ist so ein klassisches Szenario auch. Ne? Ich meine, Q3 ist historisch immer schwach. Ist zum einen von, ich glaube, ich immer das höchste Quartal mit den meisten Gewinnwarnungen. Und zum anderen auch die Analysten, die gerade am Anfang des Jahres noch sehr optimistisch immer in die Zukunft blicken, werden natürlich auch dann gegen Jahresende, gerade in so einer aktuellen Wirtschaftslage, auch pessimistischer. Das merkt man halt schon. Ja, About You. Erst war noch so ein bisschen Hoffnung nach den letzten Zahlen, als man, glaube ich, im Mittel der Prognose noch 30% wachsen will. Jetzt doch weniger, nachdem ja Zalando und andere auch schon gewarnt hatten, dachte man, ja, About You schlägt sich vielleicht doch besser, zumindest was so die Kommunikation war und die ausgesprochenen Wachstumsziele. Ja, und das wurde dann jetzt halt negiert oder doch nicht bestätigt. Und dann sieht man halt, wie die Aktie reagiert. Neue Verlaufstiefs. Das Verlaufstief auf Mitte Juni war bei 5,73 Euro, sind wir jetzt drunter. Ja, ich bin gespannt. Also ich, auch in dem Sektor, ich mache erstmal nichts. Ich war heute vorbörslich kurz short bei Zalando, das hat ganz gut funktioniert. Auch aufgrund der FedEx-News mehr. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja, da können wir eigentlich mal drauf eingehen. Genau, FedEx hat es ja nachbörslich auch richtig schön zerrissen. Wo stehen sie bei?
Ich glaube auch minus 17 oder ähnliches. Wenn ich es richtig...
Minus 22%.
Oh, sogar noch mal weiter. Ich glaube, die waren heute Vormittag noch minus 17, 18 irgendwie. Sogar noch weiter abgerutscht. Ja, FedEx, Wahnsinn. Hätte ich so nicht gedacht, weil die letzten Berichterstattungen waren ja recht positiv sogar. Ich glaube, gerade im Juni, als berichtet wurde, das waren ja recht ganz positive Signale. Ähnlich wie die Deutsche Post, die haben ja auch positiv berichtet zuletzt eher. Und jetzt kam dann halt die bittere Enttäuschung bei FedEx. Also gerade Gewinnprognose, ich glaube, ziemlich genau halbiert. Das ist halt schon mal ein richtiges Statement, ne? Also ich glaube, $5.48 waren die Markterwartungen für das Quartal, für das anstehende, und $2.75 wollen sie machen, also ziemlich genau die Hälfte. Das ist halt schon mal extrem. Dann wollen sie noch irgendwie 90 Büros schließen, noch 5 größere Komplexe auch, Einstellungen werden heruntergefahren, Flüge reduziert, Projekte gestrichen, also Kosteneinsparungsmodell läuft. Die sehen halt größere wirtschaftliche Reduktion oder Rückgänge. Das ist halt natürlich, ja, sowas wird halt oft gern auch als Frühindikator für die Wirtschaft gesehen. Und jetzt sieht man halt, dass es so langsam doch am Bröckeln ist anscheinend. Schlägt sich heute so ein bisschen auch natürlich auf die Deutsche Post und den ganzen E-Commerce-Sektor aus. Werte erholen sich jetzt intraday ein bisschen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde jetzt nicht auf den Rebound hier setzen, ehrlich gesagt. Eher vielleicht jetzt nach der jüngsten Erholung, so bei Zalando oder so, kann man vielleicht fast wieder auf fallende Kurse setzen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall spannend. Mal gucken, wie die Aktie heute reagiert. Aber würde mich überraschen, wenn es da einen riesen Rebound gibt, sag ich mal so.
Bietet ja für den Gesamtmarkt auch wieder Interpretationsspielraum. Ja. Man kann es ja irgendwie auch positiv sehen. Also teilweise werden ja gute Konjunkturdaten eher schlecht ausgelegt, wenn man sagt, okay, damit steigt dann eher noch mehr der Druck, auf die Zinsbremse zu treten. Andererseits kann man sagen, der Markt verkraftet auch mehr weiter die Zinserhöhungen. Dann, wenn die Konjunktur eher schwächelt, FedEx, das sind ja schon auch immer so ein bisschen Konjunkturbarometer, das kann man sagen, das nimmt auch wieder den Inflationsdruck ein bisschen raus. Das ist ja auch gerade die Krux an der Geschichte, gell? Du hast für beide Seiten echt ordentlich Interpretationsspielraum, aber die ersten Reaktionen sind eigentlich immer so bezogen auf Branche, Sektor oder jetzt halt, ja, man hat es heute ja auch gesehen, E-Commerce war in der Breite eigentlich wieder richtig schwach dadurch. Und Deutsche Post, wo steht sie aktuell? Immer noch bei über minus 5%.
Ja, genau. Ich meine, das Verlaufstiefs waren sie kurz drunter, sind sie wieder hoch. Das war ja auch ein Tief. Ich mach's nochmal kurz auf. Ich glaube, aus früheren Zeiten war das, glaube ich, auch schon ein Tief in dem Bereich. Oder nee, das war das Vor-Corona-Hoch, auch Pi mal Daumen. Ja, ein bisschen auf jeden Fall haben sie das kurz unterboten. Und jetzt kommen sie wieder hoch. Das ist eigentlich eine schöne Kerze jetzt sogar, was den Rebound angeht. Aber ich würde da jetzt auf keinen Fall reingreifen. Mal gucken, wie FedEx heute reagiert. Und dann wird es spannend zu sehen, was die nächsten Quartalszahlen oder Meldungen von Deutschen Post auch machen. Also man muss da natürlich jetzt dann schon mit ähnlichen Meldungen rechnen.
Ja. Ja, ein Sektor, den es auch komplett zerlegt, ist ja vor allem am deutschen Markt Immobiliensektor. Wenn du dir anschaust, Vonovia, Hypoport, also verrückt.
Wahnsinn. Ja, also zum Teil, ja, es ist schon extrem. Also gut, Hypoport und Co., wir haben die steigenden Anleiherenditen oder beziehungsweise für die Hauskäufer wird es natürlich spannender, weil du dann von der, ich sag mal, 1% Zinsbindung irgendwie weg bist und jetzt, ich weiß nicht, im Rahmen von, ich denke mal, Pi mal Daumen um die 3 irgendwo liegst, ist natürlich schon eine andere Geschichte. Die Preise gehen so langsam zurück, glaube ich, was Häuser angeht oder Kaufobjekte angeht, aber auch noch nicht in dem Maße. Ja, ist spannend. Also ich habe den Sektor so ein bisschen im Blick. Hypoport und ähnliches, wenn jetzt wirklich weniger Leute die Kredite nachfragen und vergleichen und Co., finde ich so ein bisschen schwierig, würde ich jetzt nicht reingreifen. Eine Vonovia zum Beispiel sehe ich jetzt so ein bisschen anders, da sehe ich vielleicht irgendwann sogar wieder die Chancen. Allerdings bei dem Kursverlauf darf man jetzt auch nicht irgendwie groß reingreifen oder zu früh was wegnehmen, aber ich finde, ja, finde ich schon eher spannender. Ich meine, die haben ihre Mieten, die sie einfach im Prinzip erhöhen können, wodurch sie halt viel wieder wegmachen können. Ne? Klar haben die steigende Kosten, ist gar keine Frage, aber am Ende an sich ein relativ solides Unternehmen, was, glaube ich, auch durch die Breite an Wohnungen relativ gut wirtschaften kann. Also da bin ich mal gespannt auf die nächsten Zahlen.
Die haben ja auch, sage ich mal, ihr Portfolio jetzt in diesen Niedrigzinsphasen gut ausgebaut und klar, sie müssen immer wieder refinanzieren, aber ein Großteil ist ja auch erstmal durchfinanziert. Das Hauptrisiko ist halt immer, gerade wenn es so bezogen auf diese Einzelaktien, wenn da weiterhin dieser Abgabedruck herrscht und, sage ich mal, auch in einem ansatzweise neutralen Umfeld. Man hat halt so ein bisschen Angst, was kommt hier? Wissen hier auch möglicherweise Marktteilnehmer schon wieder mehr, sodass es dann echt nochmal so einen finalen Peak nach unten gibt, wenn die Fakten auf den Tisch kommen. Auch eine Hypoport, die war ja gestern auch schon wieder bei -8%. Und wenn es so konzentriert eben die Einzelaktien gerade zur Schwäche neigen und nicht der Gesamtmarkt, da kann ich halt eigentlich nicht reinlangen, gell? Das ist so die große Gefahr.
Ja, das ist genau das Thema. Also ja, so ganz nachvollziehen kann ich jetzt zum Beispiel bei so einer Vonovia noch nicht. Man hat die Kosten schon gesehen, auch in den letzten Quartalszahlen, klar. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall im Blick, sage ich mal so. Es muss sich vom Chart her schon mal so ein bisschen was Positives zeigen, bevor man da groß reinlangt. Aber ich glaube, könnte irgendwann vielleicht auch eine Segmentierung stattfinden oder Unterscheidung zwischen den einzelnen Werten.
Ja, finde auch, Vonovia ist interessant in dem Sektor. Also mache ich die interessanteste Aktie unter den Immobilienaktien am deutschen Markt.
Finde ich schon. Also ich meine, halt auch solide, ne? Ich meine, auch wenn du dir die Cashflows und Co. anguckst, das ist halt deutlich stark positiv noch alles, ne? 308 Millionen letztes Quartal. Ja, also finde ich schon dann irgendwann recht spannend.
Ich glaube, das größte Risiko geht auch wahrscheinlich von der politischen Seite aus. Du weißt halt nicht, ob irgendwie nochmal eine Regulierung oder so kommt, die denen zu schaffen macht. Aber ansonsten ja, von ihrem Geschäftsmodell, die sind schon echt gut aufgestellt.
Ja, und Buchwert, klar, es ist auch nicht mehr so relevant, hast du oft jetzt. Kommt immer darauf an, was die zukünftigen Ergebnisse liefern. Deswegen vorsichtig mit diesen Bewertungsratios. Aber allein so ein Buchwertverhältnis von irgendwie 0,5 oder so, wo die jetzt aktuell stehen, tja, das ist halt schon auch mal ein Statement, ne?
Ja, deswegen, man muss es echt sehen, diese Bereinigung oder einfach diese Korrektur, die immer noch einfach voll intakt ist, das geht schon in Ausmaße, wenn man auch guckt, einige Aktien vom Hoch über 60% verloren, also das sind Phasen, die kommen nicht so oft vor, das letzte Mal war es ja letztendlich im Corona-Crash so oder davor mal in der Euro-Krise, klar, Finanzkrise, das war nochmal ein anderes Extrem 2008. Aber da macht es jetzt echt Sinn, so sich seine Watchlist zu erstellen mit genau solchen Werten, die dann auch echt perspektivisch auf Monate, ja, eigentlich ein sehr, sehr attraktives Kursniveau bilden. Ja.
Genau, also ich glaube auch mittel- bis langfristig entstehen langsam echt so langsam oder die nächsten Wochen vielleicht echt ganz gute Chancen. Darauf gilt es zu achten.
Genau. Ja, was sich ganz gut hält aktuell, sind ja noch irgendwo Banken und Versicherungswerte, durch das, dass ja die EZB jetzt letzte Woche auch das erste Mal ordentlich an der Zinsschraube gedreht hat und sehr wahrscheinlich ist diese Trägheit jetzt überwunden, dass man davon ausgehen kann, ja, dass die EZB jetzt auch stärker aktiv wird, wenn man ja auch sieht, die Inflationsprojektionen auf nächstes Jahr von den Wirtschaftsinstituten, die gehen ja auch schon Richtung 8-9% und auch die Energiepreise, die sollen ja auch nochmal deutlich sich erhöhen, zumindest bezogen dann auf den Endverbraucher. Das ist ja oft so eine Verzögerung von 1 bis 3 Monaten, wie dann die Preise letztendlich weitergegeben werden. Man sieht ja auch die Gaspreise an der Terminbörse, die halten weiterhin ihre hohen Niveaus. Das ist so eigentlich gerade auch einer der stärksten Branchen und Sektoren jetzt ausgehend eigentlich von letzter Woche. Commerzbank, ING, auch eine Deutsche Bank konnte Boden gut machen. Münchenrück hat sich gut entwickelt, eine Talanx. Muss man auch mal im Blick behalten. Gerade eine Deutsche Bank, wenn sie sich hält, nächster Impuls, möglicherweise Richtung 10, 200-Tage-Linie 10,25. Ja, also finde ich nicht uninteressant. Man muss ja sagen, es gibt gerade gar nicht so viel, was ja irgendwo ja einem ansatzweise eine Trading-Chance bietet.
Ja, absolut. Da gehört das halt schon mit rein. Also ja, ist jetzt natürlich schon ein bisschen fortgeschritten. Ich bin auch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, was Trading angeht, ich bin jetzt nicht so der große Bankenspezi. Und ich kombiniere meistens dann irgendwie Chart mit Fundamentaldaten. Das finde ich halt bei Banken immer so ein bisschen tricky, wenn man nicht aus der Branche ist, muss ich sagen. Ja, aber ich meine, rein vom Chart her machen die guten Eindruck. Es gab ja auch einige positive Analystenmeldungen. Ich glaube, Morgan Stanley hat den ganzen europäischen Bankensektor hochgestuft. War sogar, glaube ich, diese Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gehört auf jeden Fall ins Radar, auf die Watchlist. Ich finde es auch spannend. Ich würde jetzt nicht mehr groß hinterherlaufen bei vielen Werten, muss ich sagen. Können halt dann auch die nächsten Meldungen wieder in Richtung Kreditausfälle und mögliche Risiken und Pipapo gehen. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, jetzt vielleicht mögliche Nachfolger dann, was die US-Werte angeht. Man hat es die letzten Tage schon so ein bisschen gesehen, so die regionalen Banken in den USA stechen so ein bisschen hervor, wenn es halt doch in Richtung 100 Basispunkte geht bei der FED-Entscheidung, könnte es halt schon so ein positives Momentum gehen. Da kann man sich vorher mal so ein paar US-Werte auf die Watchlist legen.
Hau raus, wir brauchen die Symbole. Oh, wir brauchen die Ticker.
Ticker kann ich dir nennen. UNM zum Beispiel, Unum Group ist die eine, dann haben wir den anderen LPL Financial, das Ticker ist LPLA. Und der dritte im Bunde ist die First Horizon Corporation, FHN ist der Ticker. Die finde ich eigentlich ganz spannend, kann man sich mal auf die Watchlist legen. Zuletzt relative Stärke. Mal gucken. Also wenn es mehr Tendenzen dazu in die Richtung geht, was Zinsentscheid geht, auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen. So mache ich zumindest.
LPLA sieht gut aus. Die FHN scheint ja zuletzt auch positive News gehabt zu haben. Da gab es ja diesen Aufschlag.
Genau.
Schön seitwärts gelaufen. Ja, sieht echt gut aus. Hätte man auch so ein bisschen dann den Trigger dafür mit den steigenden Zinsen.
Genau, also
kommt auf die Watchlist. Ja. Ansonsten muss ich sagen, man hat gerade nicht so viel, gell? Also was man ja angesprochen hat, gut, einige Aktien aus dem Solarsektor. Man hat so ein paar Growth-Stocks wie diese Celsius, der Hersteller von diesen gesunden Energy-Drinks, wo es ja Anfang August auch die strategische Kooperation mit Pepsi gegeben hat. Die halt so eine Aktie zum Beispiel hält sich ja auch recht gut. Dann gab es noch von den kleineren Wachstumswerten, zuletzt mit guten News, Zscaler oder auch Snowflake. Mal schauen, ob die ihre Niveaus halten können. Pinterest zum Beispiel hat sich gestern auch stabil gezeigt. Aber das sind halt alles ja Ansätze, da direkt drauf springen würde ich halt aktuell auch nicht. Und wenn man davon absieht, ist gerade wenig Setup-technisch geboten.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Also ich bin im Vorfeld, wir haben ja auch gequatscht und ich bin auch nochmal viele, viele Einzelaktien durchgegangen. Gut, gerade habe ich ein paar genannt, die auf die Watchlist können, aber ansonsten, ich finde es auch echt, echt schwierig, zumal man will halt auch nicht groß hinterherlaufen. Reisesektor zum Beispiel, hast du auch gesagt, sah relativ stark aus. Das kann am nächsten Tag halt genauso wieder in die andere Richtung gehen. Das ist halt sehr, sehr volatil und da gilt es gerade im Trading halt drauf zu achten. Ne? Das heißt, wenn man drin ist und guten EK hat, guten Einkaufskurs hat, alles okay, aber da groß hinterher springen, will man halt in dem aktuellen Umfeld nicht. Ne? Also die Indizes sind so ein bisschen am Wackeln. Jetzt vor der FED-Zinsentscheidung, da groß irgendwie schon gelaufenen Aktien hinterher zu springen, ich glaube, das will ich zumindest aktuell im Trading nicht bei mir im Depot dann drin haben.
Nee, heute ist Freitag, ist auch die Frage, ob dann noch so viel passieren wird. Ich meine, wir haben den großen Verfall, viermal im Jahr findet er statt. So ein bisschen, finde ich, wird er heute mal seinem Namen eher gerecht wie sonst. Ja. Man sieht ja doch schon mehr Volatilität auch in Einzelaktien. In DAX kam jetzt auch, ja, hat sich von den Tiefs jetzt auch schon wieder ordentlich erholt. Also Vola ist heute schon auch gegeben. Um 13 Uhr werden ja immer Futures und Optionen auf den DAX abgerechnet und heute Abend dann 17:30 mit der Casa Schlussauktion dann letztendlich auch noch die Aktien. Ja, ich würde auch sagen, jetzt vorm Wochenende muss man nicht sich noch groß ins Risiko wagen. Schauen wir mal, wo es voll hingeht und dann halt mit Fokus auf nächste Woche, zweite Septemberhälfte. Eher schwieriger auf jeden Fall als die erste, das nur am Rande bemerkt. Aber insgesamt, es bleibt ein knüppelhartes, brutales Marktumfeld, wo du halt echt kaum vorankommst, wo du, ja, man sieht's ja, 3-4 Tage am Stück zieht's hoch, dann mit einer Wucht kriegst du alles wieder in die Gegenrichtung. Ist echt sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll.
Ja, das ist absolut. Kapitalerhalt, oberstes Gebot, das bleibt dabei. Zum Verfall vielleicht noch kurz, ich finde es aber ein bisschen auffällig jetzt schon, gestern schon dann der Schlusskurs und heute halt auch nochmal, auch wenn es jetzt so ein bisschen sich erholt, aber die 13.000 waren ja sehr signifikant, was die ganzen Put- und Call-Optionen angeht, jetzt gerade auf den DAX, da lag das meiste halt ziemlich geteilt bei der 13.000-Punkte-Marke. Jetzt halt schon auffällig, wie weit wir halt runter sind auch, ne?
Was würdest du daraus schlussfolgern?
Ja, das ist halt genau das Schwierige, also es ist schon ein ziemlich schwaches Zeichen. Ne? Es ist jetzt die Frage, was gleich um 13 Uhr passiert. Ob es halt wirklich da nochmal hinzieht. Oder halt
eher unwahrscheinlich.
Ja, eher unwahrscheinlich. 10 Minuten. Ja, richtig, 10 Minuten nochmal 225 Punkte. Ja, ich bin gespannt. Also eher ein Zeichen von Schwäche für mich, ne?
Mhm. Ja.
Da mal schauen. Also wenn sich gleich auflöst, vielleicht sehen wir doch nochmal eine größere Bewegung, weil ja sonst die letzten Verfallstage eher ein ziemliches Non-Event, kann man sagen. Relativ wenig Bewegung. Jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben, was gleich um 1 Uhr passiert.
Ja, ich meine, die US-Indizes, wenn du drauf schaust, Nasdaq hat ja gestern schon ein neues Verlaufstief gemacht. Wenn man die vorbörslichen Indikationen mit einfließen lässt, dann sind wir auch im S&P schon deutlich drunter. Also das Bild insgesamt beginnt sich halt echt wieder einzutrüben.
Absolut, absolut. Auch wenn du dir so einen DAX anguckst, mal irgendwie im Tageschart, das ist halt schon die Hochs dauernd absteigen. Wir haben diese Abwärtstrendlinie ja nie nach oben verlassen. Und wenn es dann halt jetzt nochmal unten getestet wird, ne, so dieser Bereich um die 12,4 Pi mal Daumen, das waren ja immer so die Verlaufstiefs, dann sind wir halt zum dritten, vierten Mal oder vierten Mal am Andocken. Ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit zum Durchbrechen nach unten ist das vierte Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe bei solchen Formationen. Also es ist dann halt auch technisch und allgemein wird es dann irgendwann schwierig. Ich glaube, dann kann es halt auch nochmal durchrasseln. Ne?
Ja, da ist Obacht geboten. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir durch.
Ja.
Schauen wir mal, nächste Woche haben wir dann noch mal einen finalen Talk in dieser Konstellation. Dann ist Michi wieder zurück.
Genau, einmal müsst ihr mich noch ertragen.
Einmal geht noch. Nee, macht Spaß, ist cool. Und ja, an der Stelle danke für eure Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende, ein wohlverdientes Wochenende. Nächste Woche sind wir wie immer schlauer. Ja, zusammenfassend, brutales Umfeld. Hohe Cash-Position ist eigentlich auch für den Kopf mit gerade immer noch das Beste. Dann ist man auch gar nicht so emotional in der ganzen Geschichte drin. Und ich finde so, das Wichtigste ist immer, dass man dann solche Fettnäpfchen wie Kion etc., ja, dass man da nicht großartig involviert ist dann, wenn es dagegen einläuft, ja, dass man einfach versucht, zumindest das Wichtigste ist echt das Depot jetzt gerade stabil zu halten, auch wenn sich keine großartigen Gewinne einstellen. Aber das ist schon echt die halbe Miete und ja, dann gilt es einfach mal zu schauen, die nächsten Signale, die richtungssuchende Phase mal abzuwarten. Nächste Woche dann der Notenbank-Event und genau, dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Bis dahin, tschüss zusammen.